Geschichte wirkt oft wie ein Spielball politischer Mächte, Kriege und wechselnder Herrscher. Inmitten dieser dramatischen Entwicklungen stellt die Bibel eine andere Perspektive vor. Gott verliert sein Volk nicht aus den Augen, und Christus ist eng mit dem Lauf der Menschheitsgeschichte verbunden. Sacharja 9 öffnet einen Blick hinter die Kulissen, Weltreiche steigen auf und fallen, Israel erlebt Bedrohung und Bewahrung, und über allem zeichnet Gott eine Linie, die auf Christus, den wahren König des Friedens, zuläuft. Christus, der Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte. Sacharja 9 stellt die Geschichte der Völker in ein Licht, das sich keiner Chronik und keinem Geschichtsbuch erschließt. Hinter den Bewegungen der Heere, hinter Aufstieg und Fall der Reiche steht der lebendige Gott, der seine Wege mit dem Menschengeschlecht geht. Wenn der Prophet schildert, wie Städte rings um Juda unter das Gericht kommen, während der Herr sich um sein Haus lagert als Wache, dann wird deutlich, die Geschichte läuft nicht blind, sie wird von Gott so geordnet, dass Raum für seinen Christus bleibt. Was in den Visionen Daniels vorbereitet ist, das Standbild aus verschiedenen Metallen in Daniel 2, die Tiere in Daniel 7, nimmt Sacharja auf seine Weise auf. Auch Eroberer wie Alexander der Große oder bedrohliche Herrscher wie Antiochus stehen nicht außerhalb von Gottes Regieren, sondern werden in seine Ökonomie hineingezogen, damit am Ende nicht die Macht der Reiche, sondern die Treue Gottes sichtbar wird. Nun müssen wir weitergehen und erkennen, dass dieser allumfassende Christus ganz und gar mit der Geschichte der Menschheit verwoben ist. Die Geschichte der Menschheit von Adam bis zur letzten Person des Menschengeschlechts ist ohne Christus nichts. Nach der Ökonomie Gottes ist Christus jedoch eng mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Das bedeutet, dass Christus mit jedem entscheidenden Aspekt der vier Reiche verbunden ist, die durch das große menschliche Bild in Daniel 2 dargestellt werden. Damit wendet sich unser Blick vom bloßen Ablauf der Ereignisse auf den verborgenen Mittelpunkt der Geschichte. Gott bewahrt Jerusalem nicht, weil es besser wäre als andere Städte, sondern weil er durch dieses Volk und diesen Ort seinen Christus in die Welt bringen will. Ohne Christus wäre die Geschichte von Adam bis zum letzten Menschen nur eine Abfolge von Aufstieg und Verfall, von Glanz und Zerbruch. In Christus aber erhält sie Ziel und Richtung. In ihm konzentriert sich Gottes Handeln mit Israel und den Nationen, in ihm verbindet Gott Gericht und Erbarmen, Wahrheit und Geduld. Wer das erkennt, sieht die eigene Zeit anders, nicht ausgeliefert an politische Ströme, sondern eingespannt in Gottes größeren Plan, in dem Christus das Maß und die Mitte ist. Darin liegt eine stille Ermutigung, auch wenn vieles zerbricht, entgleitet Christus die Geschichte nicht, und niemand, der zu ihm gehört, fällt aus dem Blick des Gottes, der sie zu einem guten Ende führt. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht, und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheit. Wer seine eigene Biografie und die Konflikte seiner Zeit unter diesem Blickwinkel anschaut, bleibt nicht bei Angst oder Zynismus stehen. Die Prophezeiungen erinnern daran, dass Christus nicht am Rand, sondern in der Mitte von Gottes Führen steht. Zwischen unerfüllten Erwartungen und harten Realitäten darf das Herz zur Ruhe kommen, die Fäden liegen nicht in unserer Hand, aber in der Hand dessen, der für sein Volk wacht und durch alle Brüche hindurch seinen Christus hervorbringt. In dieser Gewissheit wird der Blick weit, der Mut erneuert und die Hoffnung nüchtern, aber unerschütterlich. Der demütige König und die aufgeschobene Wiederherstellung. Mitten in Gerichtsworten und Ankündigungen von Kriegszügen bricht in Sacharja 9 ein unerwarteter Klang auf. Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht ist er und ein Retter, demütig und reitend auf einem Esel. Die Bühne der Weltgeschichte ist von mächtigen Herrschern besetzt, und doch setzt Gott einen ganz anderen König in die Mitte, gerecht, heilbringend, aber nicht prunkvoll, sondern in freiwilliger Niedrigkeit. Dieses Wort wird in der Gestalt Jesu konkret, als er am Ende seines Weges auf einem Eselsfüllen in Jerusalem einzieht. Er kommt tatsächlich als König, aber ohne äußere Machtmittel, ohne Heer, ohne sichtbare Herrlichkeit. Darin offenbart sich Gottes Herz, er drängt sich nicht auf, sondern wirbt in Demut um sein Volk. Vers 9 lautet, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht ist er und ein Retter, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das macht deutlich, dass Christus in Gerechtigkeit kommen würde, um uns Errettung zu bringen, und dass er auf einem Esel reiten würde, ja, auf einem Eselsfüllen. Dieser Vers wurde in den vier Evangelien erfüllt, als Jesus Christus zum letzten Malachi nach Jerusalem kam. Er kam als König, aber als ein niedriger, erniedrigter König, der nicht auf einem majestätischen Pferd, sondern auf einem Füllen ritt. Gleichzeitig öffnet Sacharja 9 den Horizont weit über diesen stillen Einzug hinaus. Gott verspricht, die Streitwagen aus Ephraim auszurotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden, und er wird den Nationen Frieden reden, und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer. Was sich beim ersten Kommen Christi im Verborgenen und unter Ablehnung ereignet, soll in seinem zweiten Kommen in öffentlicher, umfassender Weise sichtbar werden. Jesus selbst macht deutlich, dass Jerusalem den Tag seiner Heimsuchung nicht erkannt hat. Er ruft, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Das Haus, das Gotteshaus hätte bleiben sollen, wird euer Haus, das der Verwüstung preisgegeben ist, die Zerstörung des Tempels, von der Jesus in Matthäus 24, 2 spricht, ist die sichtbare Folge dieser Verweigerung. Zwischen dem demütigen Einzug und der künftigen, umfassenden Friedensherrschaft Christi spannt sich eine lange Zeit der Spannung. Die Verheißung der Herrschaft von Meer zu Meer ist nicht aufgehoben, aber ihre vollkommene Erfüllung ist aufgeschoben. Wenn Jesus von seinem Wiederkommen spricht, vergleicht er es mit einem Blitz, der vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, unübersehbar, unwiderruflich, von keiner Macht aufzuhalten. Für die Glaubenden bedeutet das, mit beiden Polen zu leben, mit dem leisen, demütigen König, der jetzt in verborgener Weise regiert, und mit der sicheren Hoffnung auf sein machtvolles Offenbarwerden. Aus dieser Spannung erwächst keine Unruhe, sondern eine tiefere Zuversicht. Die Demut des ersten Kommens gewinnt ihr Gewicht dadurch, dass sie nicht das letzte Wort bleibt, und die Herrlichkeit des zweiten Kommens trägt den Charakter derselben Liebe, die sich einst auf einem Esel in die Stadt hat tragen lassen. Gerade in Zeiten, in denen Gottes Handeln verborgen scheint und vieles nicht zu der erhofften Wiederherstellung führt, weisen diese Worte auf den unveränderten König hin. Er ist derselbe, der ruft, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Die Geschichte mag Umwege nehmen, Zusagen mögen sich verzögert anfühlen, aber der demütige König hat seine Herrschaft nicht aus der Hand gegeben. Wer sein Herz an ihn bindet, steht nicht zwischen Hoffnung und Resignation, sondern zwischen bereits empfangenem Trost und noch ausstehender Vollendung. Diese Spannung ist kein Mangel, sondern der Raum, in dem Vertrauen wächst und Liebe zu diesem König reift. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Sacharja 9 lädt dazu ein, die eigene Erwartung an Christus zu läutern. Er ist nicht nur der Helfer in inneren Nöten, sondern der König, der in Demut gekommen ist und in Herrlichkeit wiederkommen wird. Wer ihn in seiner Niedrigkeit ernst nimmt, sich von seinem sanften Joch prägen lässt und zugleich sein sichtbares Wiederkommen mit nüchterner Hoffnung erwartet, wird innerlich spannungsfähig, nicht bitter über Verzögerungen, nicht naiv gegenüber der Härte der Zeit, aber verwurzelt in einem König, dessen Demut und Herrschaft untrennbar zusammengehören. Diese Perspektive bewahrt vor Müdigkeit und nährt eine stille, tragfähige Freude, die über den Tag hinausweist. Gott stärkt sein Volk in Bedrängnis. Die Schlussverse von Sacharja 9 führen in eine Zeit, in der Gottes Volk von einer brutalen Macht bedrängt wird. Prophetisch geht der Blick in die Epoche des Antiochus Epiphanes, eines Königs, der Israel entheiligen, den Gottesdienst zerstören und den Bund brechen wollte. Daniel beschreibt ihn als einen, dessen Macht stark sein wird, jedoch nicht durch seine eigene Macht, der die Starken und das Volk der Heiligen vernichten wird. Sacharja greift dieses Dunkel auf, aber nicht, um das Böse auszumalen, sondern um zu zeigen, wie Gott sein Volk in solcher Bedrängnis stärkt. Er beugt Juda wie einen Bogen, füllt ihn mit Ephraim als Pfeil und macht die Söhne Zions zu einem Schwert gegen die Söhne Griechenlands. Hinter diesem Bild steht nicht die Verherrlichung menschlicher Helden, sondern das Bekenntnis, Gott selbst formt und gebraucht sein Volk im Kampf. Antiochos Epiphanes war der erste Vorläufer des kommenden Antichristen, der die bösen Dinge tun wird, die in Daniel 8, 10 bis 13, 23 bis 25, 11, 30 bis 32 prophezeit sind. Gott erweckte die makkabäischen Helden, um Antiochos entgegenzutreten und ihn zu besiegen. Entscheidend ist, dass Gottes Handeln sich nicht in der Sprache der Waffen erschöpft. Sacharja malt, wie der Herr über seinem Volk erscheint, wie er sie deckt, wie er sie als Steine einer Krone in seinem Land glänzen lässt. Daniel fasst es in einem Satz zusammen, der weit über die damalige Krise hinausreicht: Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Der Schlüssel liegt nicht in politischer Überlegenheit, sondern in der Erkenntnis Gottes. Wer ihn kennt, wird innerlich fest, bekommt Unterscheidung gegenüber glatten Worten und falschen Versprechen, findet den Mut, nicht mitzulaufen, wenn der Bund relativiert und die Wahrheit zu Boden geworfen wird. In dieser Perspektive gewinnen auch heutige Bedrängnisse ein anderes Gesicht. Die Gemeinde ist nicht als Zuschauerin der Geschichte gedacht, sondern als Leib Christi, der in der Kraft des Geistes widersteht, wo Lüge, Götzendienst und Menschenvergötzung Raum greifen wollen. Sie ist kein irdisches Heer, das mit äußerer Gewalt agiert, sondern ein geistlicher Krieger, der in Treue, Wahrheit und Liebe standhaft bleibt. Wenn Daniel beklagt, dass Israel das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt und nicht Acht gehabt hat auf deine Wahrheit, wird deutlich, was Gott in der Bedrängnis sucht, ein Volk, das zu ihm umkehrt, ihn neu kennt und sich von ihm innerlich ausrüsten lässt. Wer sich in Schwachheit wiederfindet, in einer Umgebung, die kalt gegenüber Gott geworden ist oder seinen Namen missbraucht, darf sich in diesen Bildern wiedererkennen. Gott verlangt keine heroischen Figuren, die aus eigener Kraft bestehen, sondern er schafft sich Menschen, die ihn kennen. Darin liegt Trost und Auftrag zugleich. Bedrängnis ist nicht das Zeichen, dass Gott sein Volk vergessen hätte, sondern oft der Raum, in dem seine Nähe, seine Stimme und seine Treue tiefer erfahrbar werden. Aus dieser Erfahrung entsteht eine stille, aber tragfähige Stärke, die nicht laut auftreten muss und doch standhält, wenn der Druck wächst. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheit. Sacharja 9 und Daniel 11 zeichnen kein triumphalistisches Bild, sondern einen Weg der Bewahrung inmitten von Druck. Das ermutigt, Bedrängnisse nicht nur als Störung, sondern als Ort der Begegnung mit Gott wahrzunehmen. Gerade dort, wo Sicherheiten bröckeln und Feindseligkeit wächst, kann die Erkenntnis Gottes vertieft werden und eine Stärke entstehen, die nicht auf Lautstärke, sondern auf Vertrauen gründet. Wer in dieser Weise gestärkt wird, trägt etwas von der kommenden Herrlichkeit Christi in die Gegenwart hinein, unscheinbar vielleicht, aber kostbar vor Gott wie Steine einer Krone. Herr Jesus Christus, du bist der König, den Gott in die Geschichte der Menschheit hineingesandt hat, verborgen in der Schwachheit des Kreuzes und doch der Herr aller Herren. Danke, dass kein Weltreich, keine Krise und keine Dunkelheit stärker ist als deine rettende und wiederherstellende Macht. Stärke den Glauben deines Volkes, dass wir mitten in Unruhe und Erschütterung auf dich als den Mittelpunkt der Geschichte und als den Beschützer deines Hauses blicken. Wo wir dein erstes Kommen zu wenig geehrt und deine Gegenwart unterschätzt haben, berühre unsere Herzen neu mit der Demut und Sanftmut deines Königtums. Lass deine Verheißungen in uns lebendig werden, damit wir in Bedrängnis nicht verzagen, sondern innerlich wissen, dass du wiederkommen wirst, um Frieden und deine Herrschaft von Meer zu Meer aufzurichten. Tröste alle, die sich schwach und bedroht fühlen, durch den Heiligen Geist und erfülle uns mit der Hoffnung auf deine ewige Herrlichkeit. Dein Name sei gepriesen in Israel, in deiner Gemeinde und unter allen Nationen. Amen.